Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Besucher. Schön, dass ihr auch heute Abend zu dieser Bibelstunde eingeschaltet habt, wo wir weiter im Timotheusbrief sind, wo wir weiter den Timotheusbrief auslegen werden. Und ich lade euch ein, eure Bibel mit mir aufzuschlagen, den ersten Timotheusbrief. Wir befinden uns aktuell im vierten Kapitel. Und heute werden wir die Verse 13 bis 14 näher untersuchen. 1. Timotheus 4, die Verse 13 und 14. Dort schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus: Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Lass uns gemeinsam noch beten. Großer und lebendiger Gott, wir staunen über dein Wort, über deine Weisheit, über deine Größe und Herrlichkeit. Herr, wir beugen uns vor dir, weil du der Schöpfer und Erhalter allen Lebens bist. Dein ist die Erde und was in ihr ist. Und du weißt auch, o Herr, wie es mir und wie es jedem Einzelnen gerade geht, der zuhört. Und wir bitten dich so sehr, dass dein Wort heute Abend Trost und Ermutigung spendet, den Glauben festmacht, deinen Namen groß macht und uns Freude ins Herz gibt, Herr. Dass wir dich sehen und deine Herrlichkeit und dadurch getröstet und ermutigt werden. Danke dir für dieses Wort und dass du zu uns reden wirst. Amen. Als Gott den Menschen schuf, schuf Gott den Menschen in seinem Bilde. Das bedeutet, dass der Mensch Gott auf dieser Erde repräsentieren sollte. So wie Gott heilig, barmherzig, gnädig, fürsorglich, liebevoll ist und all die weiteren Eigenschaften Gottes, so sollte der Mensch diese Eigenschaften Gottes auf dieser Erde ausleben und Gott somit repräsentieren. Er sollte das Wesen Gottes auf dieser Erde widerspiegeln. Und Gott stellte den Menschen auf diese Erde, damit der Mensch über diese Erde herrsche, so wie Gott im Himmel herrscht. Liebe Geschwister, verzeiht die Störung, irgendwie hat der Ton nicht ganz funktioniert. Ich hoffe, ihr habt nicht ausgeschaltet und seid dabei geblieben. Wir haben bisher den Text gelesen, ich habe gebetet. Ich weiß nicht, wie viel davon durchgekommen ist. Jedenfalls werden wir heute mit dem 1. Timotheusbrief im 4. Kapitel die Verse 13 und 14 genauer untersuchen. Und als Gott die Welt schuf, da schuf er den Menschen in seinem Bilde. Das bedeutet, der Mensch sollte Gott auf dieser Erde repräsentieren. Das Wesen Gottes, die Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, das Wesen Gottes sollte der Mensch auf dieser Erde repräsentieren. Und Gott stellte den Menschen auf diese Erde, damit der Mensch auf, in und über diese Erde herrsche. Er, so wie Gott im Himmel herrscht, sollte der Mensch im Auftrag Gottes über diese Erde herrschen. Der Mensch ist in Sünde gefallen, das Bild Gottes wurde verzerrt, der Mensch repräsentiert nicht mehr Gott auf dieser Erde, sondern den Teufel und das Böse und die Sünde. Gott schuf einen Weg in all seiner Güte und Gnade durch das Kreuz von Golgatha, durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz, damit der Mensch versöhnt werden kann mit Gott, um wieder diesen Auftrag ausleben zu können. Das Blut Jesu versöhnt den Menschen mit Gott. Der Mensch kann wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Der Mensch kann wieder die Herrlichkeit Gottes repräsentieren, das Wesen Gottes, das Wesen Christi auf dieser Erde. Und all das aufgrund des Kreuzes von Jesus, aufgrund von Golgatha, aufgrund des Sühneopfers von Jesus Christus. Jeder Christ steht nun wieder in einer Beziehung zu Gott. Jeder Christ steht nun wieder im Dienst zu Gott. Jeder Christ kann nun wieder das tun, wozu er geschaffen wurde, der Mensch, nämlich Gott zu lieben, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen und ihm gehorsam zu sein. Das ist auch die Antwort in der ersten Frage des Westminster-Bekenntnisses, des Westminster-Katechismus, wo es heißt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und ein Bereich, wie wir Gott verherrlichen als Christen, ist, ihm zu dienen. Ihm zu dienen, die Gaben, die er uns gegeben hat, für ihn wiederum einzusetzen. Und in den letzten zwei Bibelstunden haben wir anhand von Timotheus gesehen, wie ein guter Diener Jesu Christi aussieht. Und mit dieser Reihe wollen wir heute fortfahren. Der dritte Teil, wie ein guter Diener Jesu Christi aussieht. Und in den letzten zwei Bibelstunden haben wir vor allen Dingen fünf Bereiche betrachtet. In Vers 6 haben wir die Voraussetzung eines guten Dieners gesehen, dass er das Wort Gottes studiert, dass er es kennt und dass er es verkündigt. Wir haben in Vers 7 die Aufgabe eines guten Dieners gesehen, die darin besteht, dass er sich von dem Bösen fernhält, von allem Ungöttlichen fernhält und sich der Gottseligkeit, das heißt der Heiligung, widmet. In Vers 8 haben wir die Motivation für einen guten Diener gesehen, nämlich die Gottseligkeit ist nicht nur für diese Erde, für das Leben auf der Erde gut, sondern auch für das Leben danach, für die Ewigkeit. Und in der letzten Bibelstunde haben wir gesehen, dass ein guter Diener hart arbeitet, dass er keine Mühe und keine Kämpfe scheut und dass ein guter Diener ein Vorbild ist in Wort, im Wandel, im Glauben und in Liebe. Diese Dinge haben wir in den letzten zwei Bibelstunden genauer untersucht und heute wollen wir zwei weitere Bereiche betrachten, in denen ein guter Diener Jesu Christi sich einbringen soll. Wir werden sehen, dass ein guter Diener seine Prioritäten richtig setzt, Vers 13, und zweitens, ein guter Diener vergräbt seine Gaben nicht, Vers 14. Und bevor wir näher auf den Text eingehen, will ich dein Herz auf die unbeschreibliche Gnade Gottes richten. Schaut mal, wir waren in unseren Sünden hoffnungslos verloren. Und das Einzige, was auf uns wartete, war der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis, welche gerecht ist für jeden Sünder. Und Gott hat uns in seiner unendlichen Gnade nicht nur vor der Verdammnis gerettet, was schon Gnade genug wäre. Nein, er hat uns durch seinen Heiligen Geist Gaben gegeben, mit denen wir ihm jetzt dienen dürfen. Wir dürfen in dem Dienst des besten Herrn stehen. Wir dürfen dem lebendigen Gott, dem König der Könige und den Herrn der Herrscharen dienen. Wir dürfen ihm dienen. Wir dürfen dazu beitragen, dass das Reich Gottes wächst. Wir dürfen dazu beitragen, dass der heilige Name Gottes auf dieser Erde geehrt und gefürchtet wird. Das ist ein Privileg, welches wir bekommen haben. Und das sollte uns anspornen, in den Dienst zu gehen und nichts anderes. Keine Werksgerechtigkeit oder sonstige Dinge, sondern die Gnade Gottes sollte uns anspornen, ihm zu dienen. Und mein Gebet ist es, dass der Geist Gottes heute Abend dies in unsere Herzen hineinlegt und uns motiviert und uns Freude gibt, unserem Gott und König zu dienen. Nun, der erste Bereich, den wir gemeinsam anschauen werden, ein guter Diener setzt seine Prioritäten richtig, Vers 13. Dort sagt Paulus, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Paulus redet hier erneut darüber, dass er vorhat, bald zu Timotheus zu kommen, bis ich komme. Wir haben bereits in den ersten Bibelstunden oder in dem ersten Studium vom ersten Timotheusbrief gesehen, dass Paulus Timotheus in Ephesus alleine zurückgelassen hatte. In Kapitel 1, Vers 3 heißt es, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben. Also Paulus musste weiter nach Mazedonien reisen und er ließ Timotheus in Ephesus zurück, um dort den falschen Lehrern zu gebieten, keine falschen Lehren zu verbreiten. In Kapitel 3, Vers 14 lesen wir erneut, dass Paulus Timotheus ermutigt und sagt, ich hoffe, dass ich bald zu dir kommen kann. Das heißt, Paulus sehnte sich danach, bald zu Timotheus zu kommen, um ihn wieder abzulösen von dem Dienst oder beziehungsweise um ihn zu unterstützen und ihm zu helfen, seinen Aufgaben in Ephesus gerecht zu werden. Und dass Paulus Timotheus hier auffordert, diese Dinge zu praktizieren, bis er wiederkommt, zeigt uns auch, dass Timotheus in Ephesus keine Pastorenstelle hat oder keine Ältestenstelle, sondern er war im Auftrag von Paulus in Ephesus geblieben. Er war der Stellvertreter von Paulus. Er führte diese Dinge im Namen von Paulus aus, bis Paulus wieder kommt und dann würde Paulus weitermachen. Das heißt, Timotheus war hier einfach ein Stellvertreter von Paulus in Ephesus. Und hier werden drei wichtige Elemente angesprochen, denen sich Timotheus widmen soll, bis Paulus wiederkommt. Und das ist einmal das Vorlesen, einmal das Ermahnen und einmal das Lehren. Diese drei Elemente soll Timotheus beachten. Bis ich komme, halte an, sagt Paulus. Bis ich komme, widme dich diesen Dingen, gib dich diesen Dingen ganz hin. So könnten wir diesen Vers auch übersetzen. Und um diese drei Elemente in den öffentlichen Gottesdiensten auszuüben, muss Timotheus sich zunächst im privaten Bereich vorbereiten. Diese Aufgaben des Vorlesens, des Ermahnens und des Lehrens sind Aufgaben, die er nicht einfach so ausüben kann, sondern er muss sich vorbereiten. Er muss zu Hause Gottes Wort lesen, er muss es studieren, er muss eine Vorarbeit leisten, um später diese Dinge in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Mit anderen Worten, Timotheus soll sowohl seine privaten als auch die öffentlichen Prioritäten im Gottesdienst richtig setzen. Er muss sowohl privat seine Priorität, seinen Fokus richtig setzen, seine Zeit nicht vergeuden, sondern seine Zeit damit zu verwenden, dass er später in der Öffentlichkeit ein guter Diener sein kann. Das ist, was Paulus hier zu ihm sagt. Er soll sowohl privat als auch im Gottesdienst den Fokus richtig setzen, nämlich auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes zu studieren, das Wort Gottes zu kennen, das Wort Gottes zu lieben, das Wort Gottes auszuleben. Und wenn er dann auf die Kanzel steigt, wenn er dann vor die Gemeinde kommt, dass wenn er seinen Mund auftut, Weisheit aus seinem Mund hervorkommt, Gottes Wort zu den Leuten kommt. Das soll Timotheus tun. Das macht einen guten Diener Jesu aus, sich selbst zu disziplinieren, den Fokus richtig zu setzen. Nun lasst uns diese drei Bereiche mal etwas näher untersuchen, denen Timotheus sich widmen soll. Erstens soll er sich dem Vorlesen widmen. Und mit dem Vorlesen ist gemeint, die Bibel in den öffentlichen Gottesdiensten vorzulesen. Zur damaligen Zeit gab es nur das Alte Testament. Und dies sollte Timotheus vorlesen in der Gemeinde. Dieser Bereich des Vorlesens hat seinen Ursprung in der Geschichte Israels schon. Gott selbst hat seinem Volk geboten, bei ihren öffentlichen Zusammenkünften das Gesetz Mose zu lesen. So heißt es zum Beispiel in 5. Mose 31, die Verse 11 bis 12. Dort spricht Gott: Wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die kleinen Kinder und die Fremden, deinen Fremden, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Mose oder auch der Führer des Volkes Israel sollte das Volk zusammenrufen und vor ihren Ohren das Wort Gottes, das Gesetz Gottes lesen. Das Volk Gottes sollte das Wort Gottes hören, weil sie sich mit dem lebendigen Gott identifizieren sollten. Durch das Lesen des Wortes konnten sie ihren Gott, seinen Willen erkennen und verstehen und sie konnten lernen, ihm zu fürchten und ihm gehorsam zu sein. Das war das Ziel des Vorlesens. Und wie genau dieses Vorlesen aussah, können wir auch näher im Buch Nehemia lesen. Nachdem das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück nach Israel kommt, versammelt sich das Volk in Jerusalem. Und dann lesen wir in Nehemia 8, Vers 8, dass Esra und die Schriftgelehrten das Buch vorlasen. Dort heißt es, und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Also es wurde das Gesetz Gottes gelesen, deutlich. Nicht schluderig, nicht schnell, nicht irgendwelche Punkt- und Komma-Sätze verschlungen, sondern es wurde deutlich vorgelesen, sodass man den Sinn verstand. Und dann wurde das Gesetz erklärt. Das war die Art und Weise, wie das Wort Gottes in den jüdischen Zusammenkünften gelesen und gelehrt wurde. Und diese Praxis wurde auch zur Zeit Jesu in den Synagogen weitergeführt. Wir lesen zum Beispiel, dass Jesus irgendwann in die Synagoge kommt und die Schriftrolle des Jesaja nimmt und daraus liest und sich wieder hinsetzt. Aber auch in der Zeit der Apostelgeschichte lesen wir mehrfach, dass in den Synagogen das Alte Testament gelesen wurde. Als Paulus zum Beispiel in der Synagoge in Antiochien war, lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 15, aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Synagogenvorsteher zu ihnen, also zu Paulus und seinen Gefährten, und ließen sagen, wenn in euch irgendein Wort der Ermahnung an das Volk ist, so redet. Das heißt, es wurde etwas vorgelesen und dann hatte man die Möglichkeit, dieses vorgelesene Wort auf das Leben der Zuhörer anzuwenden, sie zu ermahnen, sie zu ermutigen oder auch zu trösten. Das war die gängige Praxis in den Synagogen oder auch wenn die Juden sich versammelt haben. Es war eine jüdische Tradition und Timotheus soll genau das weiter praktizieren in der Gemeinde Jesu Christi. Es hat nicht aufgehört. Er soll aus dem Alten Testament vorlesen. Er soll das Vorgelesene erklären. Er soll das Vorgelesene anwenden. Genauso wie es damals die Juden getan haben. Hier müssen wir auch daran denken, dass zu der damaligen Zeit, wo Paulus diesen Brief an Timotheus schrieb, nur wenige Menschen das Alte Testament besaßen, geschweige denn irgendwie Schriftstücke. Die meisten hatten keine eigene Schriftrolle, weshalb das Lesen in den Gottesdiensten so ein wichtiger Bestandteil war. Weil sie zu Hause nicht lesen konnten, sollte ihnen das Wort Gottes bei der Zusammenkunft vorgelesen werden. Gottes Wort ist die Kraft, welche Menschen selig macht. Gottes Wort überführt uns, Gottes Wort weist uns zurecht, Gottes Wort unterweist uns in der Gerechtigkeit, damit wir ein gottesfürchtiges Leben leben können. Es ist Gottes Wort, welches ins Leben von uns hineinspricht und uns verändert. Und deswegen ist es so ein wichtiger Bestandteil, sowohl im jüdischen, in der jüdischen Tradition als auch in den neutestamentlichen Gottesdiensten bis in die Gegenwart, dass wir Gottes Wort lesen. Nun, wie genau dies aussieht, das praktizieren die Gemeinden unterschiedlich. Teilweise lesen die Gemeinden fortlaufend durch das Alt- und Neue Testament immer abschnittsweise. Es gibt verschiedene Praxen, die durchgeführt werden. Wir zum Beispiel lesen am Anfang in der Regel einen passenden Abschnitt zur Predigt und dann wird darüber geredet. Das heißt, es ist wichtig, dass Gottes Wort gelesen wird. Das bloße Lesen ist schon mächtig genug, um Sünder zur Buße zu führen und Christen zu heiligen. Ein weiterer Bereich, dem Timotheus sich widmen soll, ist das Ermahnen, sagt Paulus. Bis ich komme, halte an mit dem Ermahnen. Dieses Wort Ermahnen besteht aus zwei griechischen Wörtern, aus einmal zu und das andere Wort ist rufen. Und es bedeutet, jemanden herzurufen, jemanden zur Seite rufen. Das ist der Gedanke oder das ist der Inhalt dieses Wortes. Jemanden zu sich rufen, jemanden an die Seite rufen. Und in den meisten Bibelstellen, wo dieses Wort gebraucht wird, wird übersetzt mit trösten, ermutigen, zusprechen oder auch ermahnen. Das ist der Sinn dieses Wortes. Also ermahnen bedeutet nicht gleich ein Scheltwort auszusprechen, sondern es kann auch durchaus ein tröstliches Wort sein. Es kann auch durchaus ein ermutigendes Wort sein. Es kann aber natürlich auch eine Ermahnung sein, wenn jemand in Sünde lebt. Das heißt, Timotheus soll die Geschwister in Ephesus sowohl öffentlich als auch privat ermahnen. Das kann passieren, nachdem er einen Text gelesen hat, wie wir es auch in Apostelgeschichte gelesen haben oder auch in Nehemia. Wenn er einen Text gelesen hat, dann kann er eine Ermahnung anhand von diesem Text an die Gemeinde richten. Er kann ein Trostwort sprechen, aber auch eine Ermahnung am Herrn festzuhalten. Es kann aber auch im Privaten passieren, wenn er jemanden sündigen sieht oder wenn er jemanden leiden sieht, dass er sie zu sich auf die Seite ruft und ihnen ein tröstendes oder ermahnendes Wort ausspricht. Wir können auch sagen, es ist eine seelsorgerliche Arbeit. Eine Arbeit mit der Seele, mit dem Herzen des Menschen. Timotheus soll also anhalten, die Geschwister in Ephesus auszurichten, zu ermahnen, zu trösten, zu ermutigen, am Herrn festzuhalten, den Fokus fest auf die Gnade Gottes zu richten. Nicht zu wanken, fest zu bleiben im Herrn. Das soll er tun. Und wie genau dies aussieht, lesen wir etwas später in 1. Timotheus 5, die Verse 1 bis 2. Dort sagt Paulus zu ihm: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also er soll sowohl die Männer als auch die Frauen, ob jung oder ob alt, ermahnen. Er soll sie trösten, er soll sie ausrichten. Und inwiefern er dies tun soll, erklärt er hier in Kapitel 5, dass er respektvoll, keusch, demütig, liebevoll mit ihnen umgehen soll. Jeder Christ, egal wie lange er im Glauben ist, egal wie reif der Christ sein mag, braucht hin und wieder eine Ermahnung, braucht hin und wieder Trost. Jeder von uns, egal ob wir älter oder ob wir jünger sind, ob wir Frauen oder ob wir Männer sind, wir brauchen einander, wir brauchen den Trost von unseren Geschwistern, wir brauchen Ermahnung von unseren Geschwistern, wenn wir im Glauben wachsen wollen, weil wir in diesem gefallenen Körper leben und weil wir auch in einer gefallenen und sündigen Welt, Umgebung leben, fallen wir immer wieder in Sünde. Werden wir immer wieder entmutigt, werden wir immer wieder zu kämpfen haben, und deswegen ist es so notwendig, dass wir einander unter die Arme greifen, einander auf die Seite holen, Ermahnungen und Tröstungen aussprechen, aus Liebe, damit wir immer mehr an das Bild unseres Herrn geformt werden, dass wir den Fokus nicht verlieren, dass wir festhalten am Herrn. Genau darauf soll auch Timotheus seinen Fokus richten. Er soll dafür Sorge tragen, dass die Christen in Ephesus im Glauben zunehmen, indem er sie ermahnt und tröstet. Der dritte Bereich, dem Timotheus sich widmen soll, ist das Lehren. Bis ich komme, halte an mit dem Lehren. Und mit diesem Wort Lehren ist nicht nur der Akt des Lehrens gemeint, sondern auch der Inhalt der Lehre selber. Paulus hat schon mehrfach im ersten Timotheusbrief über die gute oder über die gesunde Lehre gesprochen. Wir haben schon immer wieder darüber nachgedacht und auch die Bedeutung ausgelegt. Hier geht es um die gute Lehre, um das Evangelium, um die feste Lehre, weil in Ephesus falsche Lehren eingedrungen sind durch falsche Lehre, soll Timotheus an der guten, an der gesunden Lehre festhalten, am Evangelium, an der Menschwerdung Jesu, an dem sündlosen Leben Jesu, an dem Kreuz, an dem Tod Jesu, wo er die Sünde der Welt auf sich lud und der Zorn Gottes seinen Sohn traf und er an unserer Stadt den Tod erleiden musste. Dass Jesus nach 3 Tagen aus den Toten auferstanden ist, dass er sich den Jüngern offenbart hat, dass er den Menschen erschienen ist und dann in den Himmel aufgefahren ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und alles, was aus dieser Lehre entspringt, der ganze Ratschluss Gottes von 1. Mose bis Offenbarung, an dieser Lehre soll Timotheus festhalten, dies soll er lehren, das soll er tun. Auf diese 3 Dinge also, auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren soll Timotheus seinen Fokus legen. Und wenn wir uns den Vers noch mal ganz kurz genauer anschauen, dann fällt uns auf, dass dieses Wort und fehlt. Hier heißt es nicht: Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen und mit dem Ermahnen und mit dem Lehren, sondern hier heißt es: Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Und das deutet darauf hin, dass diese 3 Bereiche nicht unbedingt zu trennen sind. Im Gegenteil, dass diese 3 Bereiche eigentlich zusammengehören. Wenn Timotheus etwas vorgelesen hat, dann soll er ermahnen und dann soll er auslegen, lehren. Wenn Timotheus in den öffentlichen Gottesdiensten einen Textabschnitt gelesen hat, dann soll er ihn deutlich wiedergeben, den Sinn wiedergeben. Er soll lehren und dann soll er in das Leben hineinsprechen. Er soll ermahnen, er soll zurechtweisen, er soll trösten. Einfach nur bloßes Lesen ist wirksam, aber nicht, so wie wir es in Nehemia gelesen haben, nicht vollkommen. Denn sie lasen den Textabschnitt deutlich und gaben dann den Sinn wieder. Und das soll Timotheus tun, das soll ein Lehrer in der Gemeinde tun. Nicht nur lesen, sondern auch erklären. Auch das Ermahnen ohne die Bibel ist kein richtiges Ermahnen. Jede Ermahnung und jede Ermutigung muss auf der Grundlage der Bibel geschehen. Wir sehen also, dass diese Dinge zusammengehören und dass sie nicht zu trennen sind. Leider müssen wir heutzutage feststellen, dass in vielen Gemeinden dieser Fokus nicht mehr da ist, den Paulus hier an Timotheus richtet, den Timotheus in der Gemeinde ausführen soll. Der Fokus auf das Wort Gottes. Der Fokus in den heutigen Gemeinden, in vielen von den heutigen Gemeinden, wird stark auf Musik oder auf andere Beiträge oder sonstige Veranstaltungen gelegt. Das Vorlesen des Wortes Gottes in der Gemeinde findet kaum noch statt. Die Predigten werden gekürzt und Ermahnungen in Predigten sind kaum noch zu hören, weil dies ja schädlich oder auch ärgerlich sein kann für den Hörer. Gott sei Dank ist dies nicht bei uns in der Gemeinde der Fall, aber wir merken eine Tendenz hierzu, dass der Fokus weg vom Wort Gottes kommt. Doch wenn wir diese Dinge verachten, dann verachten wir das, was Gott uns in seinem Wort geboten hat, was wir tun sollen in den Gottesdiensten. Ich denke, die Gemeinde in unseren Tagen muss den Fokus wieder vollkommen auf das Wort Gottes legen. Denn das Wort Gottes ist die Kraft. Hier hat sich der lebendige Gott den Menschen offenbart. Und wenn wir dies vernachlässigen, wie wollen wir dann erwarten, dass Gott uns segnet? Aber nicht nur in der Gemeinde muss der Fokus darauf gelegt werden, sondern auch jeder Einzelne, der im Dienst dieses Herrn steht, soll den Fokus darauf legen. So wie Timotheus nicht nur in den öffentlichen Gottesdiensten den Fokus auf Gottes Wort legen sollte, sondern auch privat, sollen auch du und ich den Fokus auf die Gemeinschaft mit Gott legen. Wenn wir fruchtbar, wenn wir stark für den Herrn sein wollen, dann müssen wir mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Dann müssen wir mit ihm wandeln. Wenn wir sein Wort verkündigen wollen, sei es in Hauskreisen, sei es in Kleingruppen, sei es aber auch nur in der Familie, sei es in der Unterweisung deiner Kinder, dann müssen wir sein Wort kennen, dann müssen wir den lebendigen Gott kennen. Wir müssen Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft mit ihm haben. Darauf sollen wir den Fokus auch im privaten Bereich legen. Sich zu disziplinieren und den Fokus darauf zu legen, Gott zu kennen und ihn zu lieben und sich an ihm zu erfreuen. Das ist also der erste Bereich, dem Timotheus sich widmen soll. Er soll den Fokus richtig legen, sowohl privat als auch öffentlich. Nachdem Paulus ihm dies gesagt hat, gibt ihm eine zweite Anweisung, worauf er achten soll. Und dieser zweiten Anweisung wollen wir uns jetzt widmen. Ein guter Diener vergräbt seine Gaben nicht. Ein guter Diener vergräbt seine Gaben nicht, Vers 14. Dort sagt Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. In dieser Aufforderung von Paulus in Vers 14 ist gleichzeitig auch eine Warnung enthalten. Er sagt hier, vernachlässige nicht. In Matthäus 22, Vers 15 wird dasselbe Wort verwendet und dort wird übersetzt mit sich nicht kümmern. Vernachlässige nicht, sich nicht kümmern. Dieses Wort beschreibt also eine unverantwortliche Haltung. Jemandem, dem alles egal ist, eine unverantwortliche Haltung. Und Paulus warnt Timotheus an dieser Stelle und sagt zu ihm, geh nicht unverantwortlich mit deinen Gaben um. Bring dich in der Gemeinde mit deinen Gaben ein, die Gott dir gegeben hat. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist. Nun, Von was für Gaben redet Paulus hier genau? Er spricht von Gnadengaben. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, was dieses Wort im Griechischen bedeutet. Dieses Wort Gnadengaben bedeutet Charisma und beschreibt ein unverdientes Geschenk. Und es geht immer von Gott aus. Eine Gnadengabe. Eine Gnadengabe, ein Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Eine Gabe aus Gnaden habe ich empfangen. Unverdient, ich habe es mir nicht verdient. Und dieses Wort Charisma stammt von dem griechischen Wort Charizomai ab, welches bedeutet, jemandem etwas Gutes tun, jemandem gnädig sein. Jemandem aus Gnade beschenken. Also der Gedanke hier mit dem Wort Gnadengabe ist also das, so wie Gott uns aus Gnade beschenkt hat, sollen auch wir andere aus Gnade beschenken. Das, was Gott uns gegeben hat, sollen wir anderen weitergeben. Gott hat uns aus Gnade eine Gabe gegeben und diese Gabe sollen wir jetzt zum Segen für andere einsetzen. Kurz gesagt, das, was Gott dir gegeben hat, gib anderen weiter. Das drückt dieses Wort Gnadengabe aus. Paulus schreibt zum Beispiel an die Römer in Kapitel 1, Vers 11, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Paulus sagt, ich wünsche mir, zu euch zu kommen, damit ich das, was Gott mir gegeben hat, auch euch weitergeben kann, damit ihr fest werdet. Gott hat mich voll gemacht, er hat mich gefüllt und diese Fülle will ich euch weitergeben. Das heißt, eine Gnadengabe ist nicht nur etwas, was du bekommen hast für dich selber, sondern Gott gibt dir etwas, damit du es anderen weitergeben sollst. Ich möchte dieses Wort mit einem Trichter illustrieren. Schaut, ein Trichter hat die Funktion, mit Flüssigkeit gefüllt zu werden und dann über einen Schlauch diese Flüssigkeit an einem bestimmten Ort weiter zu befördern, nicht wahr? Und wir Christen sind wie dieser Trichter. Gott füllt uns mit Gnadengaben und wir sollen diese Gnadengaben weiterleiten zu anderen Menschen, damit sie gesegnet werden. Damit sie gesegnet werden. Wir sollen anderen Menschen mit dem dienen, was Gott uns gegeben hat. Wir sind also Gefäße, die Gott befüllen will oder befüllt hat. Und diese Fülle sollen wir weiterleiten auf andere Menschen. Oder wie ein Kommentator es passend ausgedrückt hat, diese Gnadengaben Gottes sind Gaben und Aufgaben zugleich. Wir haben etwas bekommen und jetzt sollen wir damit wirtschaften. Es ist eine Gabe und Aufgabe zugleich. Petrus schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 10 auch über Gnadengaben und wer alles eine Gnadengabe empfangen hat. Dort heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Eine Frage, hat nur Timotheus eine Gnadengabe empfangen? Hat nur Paulus oder haben nur die Apostel Gnadengaben empfangen? Oder haben nur besonders heilige Männer und Frauen Gnadengaben empfangen? Petrus sagt hier ganz deutlich, wie jeder. Das bedeutet, jeder, der Christ geworden ist, jeder, der wiedergeboren wurde, jeder, der sich zu dem lebendigen Gott bekehrt hat, hat durch den Heiligen Geist Gnadengaben von Gott empfangen. Und das Ziel ist, der Gemeinde mit diesen Gaben zu dienen. Dient einander damit, sagt Petrus. Nicht nutzt diese Gaben für euch selbst aus oder vergrabt diese Gaben. Dient einander damit, erbaut einander, ermutigt einander, tröstet einander mit den Gnadengaben, die ihr von Gott empfangen habt. Dient einander damit. Seid Trichter, empfangt von Gott und gebt weiter. Petrus sagt hier auch, dass wir Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes sind. Ein Verwalter zur damaligen Zeit war jemand, der Ländereien oder auch Gelder, Besitztümer von anderen Menschen verwaltet hat. Der Verwalter hat also die Verantwortung über all diese Dinge, sie gehören ihm aber nicht. Er muss irgendwann Rechenschaft gegenüber dem Besitzer ablegen. Er verwaltet diese Dinge nur. Er muss gut wirtschaften mit diesen Dingen. Er soll auf sie aufpassen, er soll sie pflegen, dass der Eigentümer sich nicht ärgern muss, wenn er wieder zurückkommt, sondern dass er sich freut, dass der Verwalter gut auf diese Sachen aufgepasst hat. Und dieses Bild überträgt Petrus ist auf uns und auf die Gaben Gottes. Wir verwalten Dinge, die nicht uns gehören. Wir verwalten Gnadengaben Gottes. Sie gehören ihm, er hat sie uns anvertraut und wir sollen jetzt damit wirtschaften. Wir sollen jetzt mit diesen Gnadengaben gut umgehen. Als solche, die eines Tages Rechenschaft ablegen müssen dafür. Und mit dieser Verantwortung scheint diese Aufforderung, die Paulus und Timotheus gibt, doch etwas schwer zu wiegen, nicht wahr? Er sagt hier, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Geh nicht fahrlässig mit dem um, was Gott dir gegeben hat. Sei dir bewusst, dass du eines Tages Rechenschaft ablegen wirst, so wie du damit umgegangen bist. Sei dir dessen bewusst. Nun, Geschwister, an dieser Stelle ist die Frage sehr berechtigt, wieso muss Paulus Timotheus denn daran erinnern, verantwortungsbewusst mit seinen Gaben umzugehen? Wieso muss Paulus ihn daran erinnern? Ich denke, hier ist es gut und wichtig, wenn wir uns nochmal die Situation vor Augen malen, in der Timotheus sich befunden hat. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Timotheus in der damaligen Kultur ein junger Mann war, Mitte, Ende 30, und der mit einer schweren Aufgabe vertraut wurde. Er sollte älteren Männern, die mehr Ansehen hatten wie er, gebieten, keine falschen Lehren zu lehren. Wir können uns gut vorstellen, dass dies äußerst schwer für ihn war, oft entmutigend, oft hat er wahrscheinlich das Ziel vor Augen verloren und oft war er auch so weit aufzugeben. Oft war er vielleicht dabei zu sagen und zu sagen, ich will das alles nicht mehr tun. Und Paulus sagt zu ihm, vernachlässige deine Gnadengabe nicht. Denk daran, dass du von Gott begabt wurdest und dass du eine Verantwortung hast. Dass dies keine leichte Aufgabe für Timotheus war, können wir auch im zweiten Timotheusbrief lesen. Wir können davon ausgehen, dass dann nach dem ersten Timotheusbrief Paulus zu Timotheus kam, dass er ihn besucht hat und dass zu diesem Zeitpunkt viele Tränen geflossen sind von Seiten des Timotheus. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch, als Paulus sich wieder verabschiedet hat und Timotheus wieder allein in Ephesus blieb, musste er weinen. Das lesen wir, wenn wir in den zweiten Timotheusbrief gehen, in Kapitel 1. Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich mich an deine Tränen erinnere. Also Paulus erinnert sich an die Tränen, die Timotheus vergossen hat. Und im selben Kapitel, Vers 6, muss Paulus ihn wieder daran erinnern, seine Gnadengabe nicht zu vernachlässigen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Wir sehen also, Timotheus stand wirklich in der Gefahr, aufzugeben. Wir sehen hier einen jungen Mann, der mit einer ehrwürdigen Aufgabe vertraut wurde, aber zugleich sehen wir einen jungen Mann, der oft verzagt, der oft entmutigt ist, dass er unter dieser Last leidet und zu kämpfen hat. Und Geschwister, diese Tatsache soll dich und mich ermutigen. Ist es nicht so, wenn wir Biografien lesen, dann lesen wir von Männern und Frauen, die große Dinge getan haben, die groß waren? Oder wenn wir von Männern oder Frauen in der Bibel lesen, dass sie große Dinge getan haben? Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit waren das Männer und Frauen, die schwach waren, die zu kämpfen hatten, die oft mit Entmutigung zu kämpfen hatten, aber hinter ihnen stand ein großer und allmächtiger Gott. Und das sehen wir auch hier bei Timotheus. Diese Aufgabe war zu groß für ihn. Sie war nicht zu überwältigen. Aber mit Gott an seiner Seite konnte er diese Dinge überwältigen. Für Gott war diese Aufgabe eine Leichtigkeit. Es gibt Situationen in unserem Leben, sei es jetzt im Dienst, sei es in der Erziehung oder in welchen Bereichen auch immer, die herausfordernd sind für uns, wo wir manchmal vielleicht auch verzagen oder entmutigt sind, nicht wahr? Aber hier wollen wir auf die Größe und Allmacht Gottes blicken. Es kommt nicht darauf an, ob du die Dinge kannst oder nicht. Es kommt darauf an, ob Gott mit dir ist und ob du ihm vertraust. Auch Paulus erinnert Timotheus an dieser Stelle daran, dass Gott ihn in den Dienst gestellt hat, dass Gott ihm die Gaben gegeben hat und dass Gott ihn befähigen wird, diese Aufgabe in Ephesus auszuführen. Im zweiten Teil von Vers 14 sagt Paulus zu ihm: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältesten schafft. Paulus erinnert Timotheus daran, dass eine Gruppe von Ältesten durch eine Weissagung, durch eine Prophezeiung und durch Händeauflegung Timotheus in den Dienst gestellt haben, beziehungsweise bestätigt haben, dass Gott ihn begabt hat für diesen Dienst. Nun, wir haben weder in der Bibel oder sonst wo Berichte von diesem Ereignis, wie dies passiert ist, wann dies passiert ist, wer diese Ältesten waren. Wir haben im 2. Timotheusbrief gerade gelesen, dass Paulus dabei war. Aber mehr können wir darüber leider nicht sagen. Aber was wir an diesem Vers beachten müssen, ist, dass Timotheus diese Gaben, die er hatte, diese Gnadengaben, nicht erst bekommen hat, als die Weissagung kam und die Hände auf ihn gelegt wurden. Hier heißt es, dass die Gnadengaben, die dir gegeben worden sind, durch Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Und damit ist gemeint, dass durch die Prophezeiung und durch die Händeauflegen der Ältestenschaft und im Beisammensein der Gemeinde bestätigt wurde, dass Timotheus diese Gaben hat. Dass Gott ihn bereits begabt hat und jetzt wird bestätigt von den Ältesten und durch eine Prophezeiung des Heiligen Geistes, durch einen Ausspruch, dass Timotheus für diesen Dienst begabt und eingesetzt worden ist. Durch Weissagung, wie schon gesagt, hier wird eine prophetische Aussage gemeint. Ein Mann Gottes, der durch den Heiligen Geist einen prophetischen Ausspruch gemacht hat, dass Timotheus die Gaben hat, diese Gemeinde anzuleiten. Paulus hat ihn an einer anderen Stelle schon ermutigt, dadurch in Kapitel 1, Vers 18. Dort sagt Paulus: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, gemäß den vorher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch diese den guten Kampf kämpfst. Also der Heilige Geist hat durch einen Menschen gesprochen und Timotheus und den Leuten in der Gemeinde aufgezeigt, er ist tatsächlich begabt, hier zu dienen, anstelle von Paulus. Und wahrscheinlich dieser Ausspruch und die Auflegung der Hände von den Ältesten, das war alles ein Akt, in dem Timotheus öffentlich in diesen Dienst gestellt wurde. Und seine Gaben bestanden offensichtlich darin, anzuleiten, zu lehren, zu evangelisieren. Darauf werden wir im 2. Timotheusbrief noch stoßen. Die Lehre eines Lehrers, die Gabe eines Lehrers, eines Leiters. Und wir sehen hier also, dass Timotheus von Paulus nicht ermahnt wird, aber wieder ausgerichtet wird, verantwortungsbewusst mit seinen Gaben in der Gemeinde umzugehen. Aber zugleich soll Timotheus sehen, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihn in den Dienst gerufen hat durch diese Weissagung des Heiligen Geistes, durch die Bestätigung von Ältesten und der Gemeinde. Gott ist mit dir, und wenn Gott dich in den Dienst gestellt hat und wenn Gott dir diese Gaben gegeben hat, dann wird Gott dir auch helfen und dich befähigen, deine Aufgabe in Ephesus gut auszuführen. All unser Bemühen, all unser Tun soll im Vertrauen darauf geschehen, dass Gott mit uns ist, dass Gott uns begabt hat. Wisst ihr, Gott fordert niemals mehr von uns, als er uns gegeben hat. Wenn Gott dir wenig anvertraut hat, wird er auch wenig von dir fordern. Wenn Gott dir viel anvertraut hat, wird er auch viel von dir fordern. Gott ist kein Tyrann, der mit uns ungerecht umgeht. Er ist ein barmherziger und gnädiger und liebevoller Gott. Er gibt dir Gaben und diese Gaben sollst du einsetzen, um ihn zu ehren und um ihn zu verherrlichen. Nicht mehr und auch nicht weniger. So simpel ist es. An das soll Timotheus erinnert werden. An das sollst du und dich erinnert werden. Gott gibt uns etwas und wir sollen damit weise umgehen. Nicht mehr und nicht weniger. Das soll trösten und ermutigen. Wir müssen keine unüberwindbaren Dinge tun. Wir müssen einfach das tun, wozu Gott uns berufen hat. Hier müssen wir auch festhalten, dass nicht bei jedem Christen öffentlich seine Gaben durch eine Weissagung oder auch durch Händeauflegung offenbart werden oder bestätigt werden, wie es hier bei Timotheus der Fall war. Gott begabt jeden Christen bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt jedem einzelnen Christen eine Gabe oder auch mehrere Gnadengaben. Und mit diesen Gaben sollen wir uns in der Gemeinde einbringen. Dieses Thema der Gnadengaben ist ein so umfangreiches Thema, aber auch zugleich so ein wichtiges Thema, dass ich mich entschlossen habe, in der nächsten Bibelstunde einen Exkurs zu machen und anhand von dieser Stelle das Thema der Gnadengaben aufgreifen will, damit wir dieses Thema etwas besser verstehen. Wir wollen über den Unterschied zwischen natürlichen und auch über die Gnadengaben nachdenken. Wir wollen darüber nachdenken, wer uns denn begabt hat und was das Ziel mit diesen Gnadengaben ist. Und natürlich wollen wir dann auch etwas darauf eingehen, was es denn für Gnadengaben gibt. Denn ich denke, dieses Thema ist äußerst wichtig für uns als Gemeinde. Jeder von uns ist ein Glied dieser Gemeinde, ohne dem diese Gemeinde nicht bestehen kann. Welche Gnadengabe hat Gott dir gegeben, damit du in dieser Gemeinde effektiv am Reich Gottes mitwirken kannst? Um dich schon auf diese nächste Bibelstunde vorzubereiten, lade ich dich ein, dass du zu Hause in dieser Zeit Römer 12 liest. Römer 12, die Verse 6 bis 8, dort geht es um diese Gnadengaben. Römer 12, 6 bis 8, aber auch 1. Korinther 12, Verse 4 bis 11. Lest diese Verse zu Hause, 1. Korinther 12, 4 bis 11 und auch Epheser 4, ab Vers 7. Hier werden uns diese Gnadengaben beschrieben, auch wie wir sie einzusetzen haben, von wem wir sie bekommen haben und dies möchten wir in der nächsten Bibelstunde genauer anschauen. Wir wollen zum Abschluss kommen und ich will dich herausfordern, dir selbst einige Fragen zu stellen. Frag dich, wo sind deine Prioritäten im Leben? Worauf hast du deinen Fokus gelegt? Vor allem jetzt, ich spreche es immer wieder an, in der Zeit der Quarantäne, wo du mehr Zeit als sonst hast. Was ist dein Fokus? Es ist der Dienst. Vielleicht fragst du dich, wie soll ich denn jetzt anderen Leuten dienen? Nun, es kam des Öfteren vor, dass plötzlich vor unserer Haustür ein Korb mit Süßigkeiten lag, vor allem an Ostern. Oder gestern hat eine Schwester einfach Essen vorbeigebracht. Wir können einander immer noch dienen, auch wenn wir uns hier nicht versammeln können. Wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus ich oder ist dein Fokus Geschwister, mein Nächster, Nachbarschaft? Ist dein Fokus das Wort Gottes oder ist dein Fokus woanders? Frag dich selbst. Frag dich auch, wo hat Gott dich begabt? Wo sind deine Gnadengaben? Frag nicht nur dich, sondern frag auch Gott, wo hat Gott dich begabt? Frag dich aber auch, bringst du dich mit deinen Gaben in der Gemeinde ein? Das sind wichtige Fragen, die hier aus diesem Text herauskommen. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns anspornt, ermutigt, tröstet, vielleicht auch zurechtweist, uns erneut in den Dienst des besten Herrn stellt, damit wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Möge Gott euch segnen. Amen. Ich werde noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein gnädiger und wunderbarer Gott bist, dass du uns nicht nur erlöst hast und uns durch dein Blut zur Söhne Gottes gemacht hast, sondern dass du uns auch durch deinen Geist Gnadengaben geschenkt hast, womit wir jetzt dir, unserem Herrn und Gott und König, dienen dürfen. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr. Ich bitte dich so sehr für mich und für jeden, der diese Worte gehört hat, dass du die Herzen, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, dass du uns aufzeigst, wo du uns begabt hast, dass du uns korrigierst, unsere Prioritäten richtig zu setzen und dass wir gute und effektive Diener Jesu Christi sein können, bis zum Tag, wo du wiederkommen wirst. Amen.